Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl sucht die Koalition nach Lösungen in zentralen Streitfragen. Die Spitzen von CDU, CSU und FDP beraten zur Stunde im Kanzleramt in Berlin. Im Kern geht es um die Themen Betreuungsgeld, Praxisgebühr und Rente. Bis zu dem Treffen am Abend hatte sich in keinem Punkt eine Einigung abgezeichnet. Als Ergebnis wird mit einem Kompromisspaket gerechnet.
Dass diese Koalitionsrunde keine einfache wird, war zuletzt unübersehbar. Insbesondere CSU und FDP hatten öffentlich Druck aufgebaut und wollen jetzt das Kanzleramt mit einem präsentablen Ergebnis verlassen. Im Bericht aus Berlin jedenfalls legt sich Rainer Brüderle schon mal fest, für die Bürger werde eine schnelle und spürbare Entlastung im Gesundheitswesen kommen. Da ist er sich ganz sicher.
Wir haben gewaltige Überschüsse in der gesetzlichen Krankenversicherung, 28 Milliarden. Das ist keine Sparkasse, das ist Geld der Versicherten. Das muss zurückgegeben werden. Da gibt es hier zwei Wege, Praxisgebühr weg, das sind etwa knapp 2 Milliarden, oder Beiträge senken.
Die Abschaffung der Praxisgebühr wäre finanziell zu verkraften, argumentiert die FDP und hält ihre Forderung daher für vertretbar. Die Liberalen wollen auch den Bundeshaushalt schneller sanieren als bisher geplant. Das müsste allerdings erst einmal mit Finanzminister Schäuble verhandelt werden, der heute gar nicht dabei ist. Immerhin, das Betreuungsgeld für junge Familien gilt mittlerweile als gesetzt. Die CSU würde damit ihr Hauptanliegen durchbekommen. Für die SPD ist es reine Verschwendung.
Um Herrn Rösler und anderen das Leben noch ein bisschen zu verlängern, werden heute Abend im Kanzleramt einige Kuhhandel wahrscheinlich vereinbart werden. Betreuungsgeld gegen die Abschaffung der Praxisgebühr, das kostet Milliarden.
Auch wenn die Koalition sich heute Abend auf das Betreuungsgeld einigt, es wird unter Beschuss bleiben. Die Sozialdemokraten haben bereits angekündigt, Verfassungsklage gegen den Beschluss einzureichen.
Zu den Beratungen in der Koalitionsrunde jetzt live am Bundeskanzleramt in Berlin, Ulrich Deppendorf.
Seit 2 Stunden sitzen sich jetzt zusammen die Mitglieder des Koalitionsausschusses. Es ist die letzte Chance, vor dem kommenden Wahljahr Streitpunkte auszuräumen und die Regierungsfähigkeit nach all den internen Auseinandersetzungen unter Beweis zu stellen. Für den angeschlagenen FDP-Chef Philipp Rösler geht es heute fast schon um alles. Er muss liefern, sonst dürfte sein Verbleib im Amt des FDP-Vorsitzenden noch fraglicher werden. Es deutet sich Folgendes an: Die Praxisgebühr wird wohl fallen, das Betreuungsgeld wird wohl kommen, aber es wird heute Abend noch über den FDP-Wunsch nach Bildungskomponenten beim Betreuungsgeld gerungen. Ob er erfüllt wird, ist fraglich. Schwierig werden die Verhandlungen zur Rentenproblematik, aber auch hier wird es Entscheidungen zur Bekämpfung der Altersarmut geben. Es könnte auf die Anrechnung von privater Vorsorge hinauslaufen. Ganz schwierig werden die Beratungen über die Haushaltskonsolidierung und über die Energiewende. Es könnte also eine lange Nacht der Kompromisse werden, und damit zurück zu Jan Hofer.
Mit Ergebnissen, Stimmen und Kritik rund um den Koalitionsgipfel in Berlin halten wir Sie auf tagesschau.de auf dem Laufenden. Auch bei den Grünen werden die Weichen für die Bundestagswahl im nächsten Jahr gestellt. Die Urwahl der beiden Spitzenkandidaten ist abgeschlossen. Heute begann in Berlin die Auszählung der Stimmzettel. Das Ergebnis soll am nächsten Samstag vorliegen. Insgesamt wurden nach Parteiangaben mehr als 31.000 Stimmzettel abgegeben. Damit habe sich mehr als die Hälfte der Mitglieder an der Wahl beteiligt. Es gab 15 Bewerber.
Es ist so etwas wie ein historischer Moment. Bei den Grünen hat nach der Urwahl die Auszählung der Stimmen begonnen. Erstmals will eine Partei ihre Spitzenkandidaten von der Basis wählen lassen. Für Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke ein voller Erfolg.
Ich bin mir sicher, das ist ein wirklich guter und richtiger Beitrag für die Stärkung von Demokratie und gegen Intransparenz und Hinterzimmerpolitik ist.
In 11 sogenannten Urwahlforen haben 15 Bewerber um die beiden Spitzenposten gekämpft. Bekannte Gesichter wie Renate Künast, Jürgen Trittin, Claudia Roth und Katrin Göring-Eckardt. Aber auch 11 wenig bekannte Bewerber waren dabei. Für Claudia Roth sind sie eine Mahnung an die grüne Prominenz.
Es war richtig und gut, dass es eine offene Urwahl war und dass jeder, der wollte, sich daran beteiligen konnte. Das hat allen gut getan, den weniger Bekannten und den Bekannteren auch. Das war ein bisschen runter vom hohen Ross.
Jürgen Trittin könnten die vielen männlichen Mitbewerber Stimmen kosten, denn das Spitzenduo braucht mindestens eine Frau. Er sieht's gelassen.
Wir hatten eine vorgezogene Programmdiskussion und wir haben auf diese Weise ziemlich viel Berichterstattung organisiert. Und das ist im Vorwahlkampf gut.
Am kommenden Samstag wird das Spitzenduo feststehen.
Die Urwahl war für die Grünen notwendig geworden, weil es für die zerstrittene Partei- und Fraktionsspitze die einzige Lösung war, ein Spitzenduo für die Bundestagswahl zu finden. Das Modell Urwahl könnte durchaus andere Parteien unter Druck setzen, durch Mitgliederbefragung ihre Spitzenkandidaten zu suchen.
Mit einem Aktionstag gegen Rassismus ist heute der Opfer des NSU-Neonazi-Trios gedacht worden. In mehreren Städten gingen Menschen gegen rechte Gewalt auf die Straße. Sie kritisierten Ermittlungsfehler der Sicherheitsbehörden in der Mordserie. Thüringens Ministerpräsidentin Lieberknecht forderte eine schonungslose Aufklärung der Taten. Vor einem Jahr hatten sich die Rechtsterroristen mundlos und böhnhart erschossen. Ihre mutmaßliche Komplizin Tschäpe sitzt in Untersuchungshaft.
Für sie ist es nicht vorbei. Ein Jahr, nachdem bekannt wurde, dass eine rechtsextreme Terrororganisation in Deutschland jahrelang gemordet hat, bleiben zu viele Fragen offen. Auch deshalb sind heute in Berlin fast 2000 Menschen auf der Straße, um gegen das Schweigen der Behörden ein Zeichen zu setzen und um Fragen zu stellen.
Warum haben die verantwortlichen Behörden überhaupt nicht reagiert? Oder was haben sie vertuscht, verdeckt oder was haben sie ignoriert? Und wir kommen zu dem Schluss. Und auch damals kamen wir sehr schnell zu dem Ergebnis, dass diese Taten, diese Morde im Kontext des Rassismus in diesem Land zu betrachten sind.
Der Verfassungsschutz selbst habe jahrelang verhindert, dass die Morde aufgedeckt werden konnten. Die türkische Gemeinde fordert eine offene Debatte über die Behörde.
Wir brauchen nicht die Verfassung zu schützen, sondern die Bürger. Deswegen brauchen wir ein Bürgerschutzamt. Vielleicht kann man das auch sogar so benennen, mit neuem Personal, mit neuen Strukturen, mit neuer Inhalt. Dann kann ich das akzeptieren. Aber mit dem jetzigen Verfassungsschutz, da kann man nichts erreichen. Da haben wir weiterhin Angst, ob es dann wieder zu solchen Sachen kommen kann.
Bundesweit hat das Bündnis gegen das Schweigen zu Demonstrationen aufgerufen. Auch in Jena und Nürnberg gingen Hunderte auf die Straße. Das Vertrauen in Polizei, Verfassungsschutz und Politik ist gestört. Um es zurückzugewinnen, braucht es jetzt Antworten und Taten.
Russlandweit sind heute mehrere tausend Ultranationalisten auf die Straße gegangen. In Moskau versammelten sich bis zu 6000 Demonstranten. Mit Fahnen in den Farben des früheren Zarenreiches protestierten sie unter anderem gegen Präsident Putin. In Parolen forderten sie die Ausgrenzung von Bürgern aus dem Kaukasus und Zentralasien. Unter den Demonstranten waren auch ultraorthodoxe Gläubige. Tausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Allein in St. Petersburg wurden mehr als 30 Demonstranten festgenommen.
Der französische Präsident Hollande hat dem Libanon in der Syrien-Krise die Unterstützung seines Landes zugesichert. Frankreich werde sich mit aller Macht jedem entgegenstellen, der den Libanon destabilisieren wolle, sagt Hollande nach einem Treffen mit seinem libanesischen Amtskollegen Suleiman in Beirut. Vor rund 2 Wochen war ein syrien-kritischer Geheimdienstgeneral bei einem Bombenanschlag in der libanesischen Hauptstadt getötet worden. Seitdem hatten sich die Spannungen zwischen Syrien und dem Libanon verschärft.
Die Kopten, größte christliche Minderheit im Nahen Osten, haben einen neuen Papst bestimmt. Der bisherige Weihbischof Tawadros aus dem ägyptischen Nildelta wird in 2 Wochen die Nachfolge von Shenouda III. Antreten. Dieser hatte 4 Jahrzehnte lang an der Spitze der koptischen Kirche gestanden und war im März verstorben. Sein Nachfolger Tawadros ist heute in einer traditionellen Zeremonie per Los ausgewählt worden.
3 Zettel in einem Lostopf, 3 Namen. Eine ungewöhnliche Wahl. Ein kleiner Junge zieht mit verbundenen Augen einen der Zettel. Der neue Papst ist bestimmt. Nach dem koptischen Glauben entscheidet so Gott selbst, wer der 118. Nachfolger des Evangelisten Markus ist. Tawadros II., 61 Jahre alt, gelernter Apotheker. Der Jubel ist groß, die Erwartungen sind hoch. Wir sind froh, dass wir heute dabei waren, diese Wahl miterleben konnten. Wir fühlen uns, als ob wir im Himmel wären. Wir hoffen, dass das, was jetzt kommt, besser wird, dass sich das Zusammenleben verbessert, dass wir unsere Rechte bekommen. Tawadros Vorgänger Shenouda III. Warfen selbst innerkirchliche Kritiker Versäumnisse vor. Er habe sich zu eng mit dem Regime Mubarak verbunden, die Modernisierung der Kirche verhindert, das umstrittene Scheidungsverbot aufrechterhalten und den arabischen Frühling nicht genutzt. Gleichzeitig sehen sich die koptischen Christen durch die zunehmende Islamisierung in der ägyptischen Gesellschaft immer mehr angefeindet. Schrecklichstes Beispiel in der jüngeren Vergangenheit, der Anschlag auf eine koptische Kirche in Alexandria in der Neujahrsnacht 2011 mit mehr als 20 Toten.
Der neue Papst muss die Interessen der Christen schützen und er muss gegen die zunehmende Diskriminierung kämpfen. Aber er muss auch die verkrusteten Strukturen der koptischen Kirche aufbrechen und sie aus der Isolation führen. Es wird kein leichtes Amt für Papst Tawdros.
In Haiti verschlimmert sich die Lage der Bevölkerung nach dem Wirbelsturm Sandy. Jetzt hat die Regierung den Notstand ausgerufen. Vorläufigen Schätzungen zufolge sind im ärmsten Land Amerikas Schäden von insgesamt mehr als 100 Millionen Dollar entstanden. Mindestens 60 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden obdachlos. Zudem leidet Haiti noch immer unter den Folgen des schweren Erdbebens Anfang 2010.
Knapp eine Woche nach Durchzug des Wirbelsturms Sandy sind nach Angaben von New Yorks Gouverneur Cuomo im Staat New York noch immer fast 730.000 Menschen ohne Strom. Angesichts sinkender Temperaturen in den kommenden Tagen rechnet Cuomo damit, dass Zehntausende vorübergehend in Notunterkünfte ziehen müssen. Und noch immer mangelt es in vielen Regionen an Benzin. Viele Menschen warteten, wie hier in Staten Island, stundenlang, um an Treibstoff für ihre Heizgeräte zu kommen.
Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Werder Bremen gegen Mainz 05 mit 2:1 durch. Für die Norddeutschen erzielte Aaron Hunt beide Tore, für Mainz traf Adam Solai. Die Tabelle: Bayern München steht weiter an der Spitze und hat seinen Vorsprung auf den FC Schalke jetzt auf 7 Punkte ausbauen können. Es folgen Frankfurt, Leverkusen und Dortmund. Bremen schafft den Sprung auf Platz 7. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Stuttgart, Mönchengladbach und Freiburg. In der Abstiegszone Wolfsburg, Greuther Fürth und Schlusslicht FC Augsburg. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. November.
Der November präsentiert sich unter Tiefdruckeinfluss weiterhin durchwachsen und vielerorts nass. Außerdem wird es in der neuen Woche kühler und im Bergland ist auch wieder Schnee dabei. Heute Nacht regnet es vor allem in der Südosthälfte, im Süden teilweise kräftig. Gleichzeitig klart es im Westen und Norden gebietsweise auf, örtlich bildet sich Nebel. Im Südosten regnet es morgen zunächst noch, sonst gibt Sonne, Wolken, Schauer und im Nordwesten auch vereinzelt Gewitter. Der südwestliche Wind weht mäßig bis frisch mit starken, auf den Bergen mit stürmischen Böen. Heute Nacht Temperaturen von 2 Grad im Sauerland bis 8 Grad in der Lausitz. Morgen in Oberfranken 6, sonst 7 bis 11, am Oberrhein bis 12 Grad. Am Dienstag mal mehr, mal weniger Wolken, in der Nordwesthälfte vorübergehend auch größere Lücken. Es gibt einzelne Schauer, im höheren Bergland auch Schnee. Mittwoch und Donnerstag vielerorts stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Bergland schneit es zum Teil noch.
Wir sind wieder für Sie da um 22.40 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: der Koalitionsgipfel im Kanzleramt, vom schwierigen Geben und Nehmen und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.